Guten Tag. Heute ist Freitag, der 11. März 2005. Ich bin Ole Tergelsen aus Kopenhagen, Dänemark. Ich werde einen Martinus-Vortrag halten. Wir sind im Esperanto-Zentrum im Herzberg am Harz. Und der Titel des heutigen Vortrags ist also Schlaf, Träumen und Tod. Der Titel des heutigen Vortrags ist Schlaf, Träume und Tod. Man kann sich ja fragen, weshalb soll man eigentlich schlafen? Und ich meine, das ist eigentlich ein Rätsel gewesen für die Biologen und Wissenschaftler für eine lange Zeit. Und weil das Herz muss ja immer schlagen und man muss atmen und die Nieren und die Leber und alle Organe müssen eigentlich arbeiten. Weshalb soll man dann schlafen? Und das hat man nicht so deutlich sagen können. Martinus sagt es ganz deutlich, dass man muss schlafen, um das Nervensystem zu reparieren. Und heutzutage, dann hat man auch fast gestellt, dass da gibt neurochemische Veränderungen, also im Nervensystem, in die neurochemischen Substanzen während des Schlafes. So, das bestätigt ja eigentlich nur Martinus, dass wir sollen schlafen, weil das Nervensystem muss repariert werden. Wenn es zum Beispiel gibt eine Autobahn oder eine Eisenbahn, und dann muss man diese Autobahn reparieren. Wie soll man dann das machen? Ja, da muss man ja den Strom von Autos halten, also weil man kann ja das nicht reparieren mit all diesen Autos. Und dann ist es ja fast jede Sekunde hier im alltäglichen Leben, dann geht es ja ein Strom durch das Nervensystem. Das heißt, man kann sich nicht bewegen, ohne dass es geht ein Mitteilung durch den Muskeln, und dann, weil die Muskeln werden ja durch Nervenimpulsen gesteuert und gelenkt, und man kann auch nichts erleben. Alle fünf Wahrnehmungsorgane, Sinnen, also da geht ja auch durch das Nervensystem. Das heißt also, wenn man so aktiv ist im Tagesbewusstsein, dann fließt immer irgendein Strom durch das Nervensystem. Und das heißt also, um das Nervensystem zu reparieren, dann müssen man also den Strom halten. Also wie mit den Zügen und den Autos, das muss also zu einem Aufenthalt gebracht werden. Und das kann man also dadurch machen, dass das Tagesbewusstsein wird also auf der geistigen Ebene überführt. Und Martinus hat 6 Beispiele gegeben, wo man so das Tagesbewusstsein auf den geistige Ebene überführen kann. Und die 2 ersten Exemple, das ist ja Schlaf und Tod. Das heißt also, wenn man einschläft, dann wird ja so, dass dann ist man sich nicht länger bewusst, was passiert auf der physischen Ebene. Dann ist man ja auf der geistigen Ebene. Und das ist genau dasselbe Prozess mit dem Tod. Dann ist man ja auch nicht länger Tagesbewusstsein auf der physischen Ebene. Dann geht das Bewusstsein auch auf der geistigen Ebene. Dann hat er noch 2 weitere Beispiele gegeben. Und das geht darum, zum Beispiel, wenn die Schmerz zu stark wird, man kann vielleicht einen Autounfall erleben oder man ist zerquetscht in irgendeiner Art und Weise, und dann ist die Schmerzen so stark, dass man kann das nicht ertragen, und dann fällt man in Ohnmacht. Und das ist ja eigentlich ein göttliches Geschenk. Wenn es so weh tut, dass man das nicht aushalten kann, dann ist es doch glücklich, dass das Bewusstsein kann sich aus dem Körper rausziehen, und dann wird es zu der geistigen Ebene überführt. Und das ist ja also, das mit in Ohnmacht zu fallen, das ist ja fast dasselbe wie Betäubung. Man kann ja vielleicht auch eine große Herzoperation bekommen, und dann ist es ja auch gut, dass man kann betäubt wird. Und dann gibt es eigentlich auch lokale Betäubung. Dann kann die Mikroindividuen, das Tagesbewusstsein der Mikroindividuen ja auch zum geistigen Ebene überführt werden. Und dann gibt er auch ein 5. und 6. Beispiel. Das ist ein mehr merkwürdig, aber er spricht auch davon, dass ein Medium kann also in Trance fallen. Und dann kann man also auch das Tagesbewusstsein auf der geistigen Ebene überführen. Einer der berühmtesten Fall ist ja der Amerikaner Edgar Cayce. Man hat ihn auch den schlafenden Prophet genannt. Und das war ja, weil er hat sich also da hingelegt, und dann hat er von Krankheiten gesprochen und was in der Zukunft passieren wollte. Und dann hat man das auf Band genommen, weil er erinnert sich überhaupt nicht an was er gesagt hat. Und das ist ja auch ein gutes, also dann hat man das auf Band genommen, aber er erinnert sich überhaupt nicht. So dass also im Generell, also so in Trance zu fallen, das heißt eigentlich auch, dass das Medium eine Fähigkeit hat, das Tagesbewusstsein zu der geistigen Ebene zu überführen. Martinus, das sechste Beispiel, er hat nicht so detailliert darüber geschrieben, aber eigentlich ist Hypnose auch ein Beispiel davon. In der Schule habe ich ja gesehen, da kam ein Hypnotiseur und dann ist einige Schüler auf der Bühne gekommen. Und dann hat er ja gesagt, er hat das Kind hypnotisiert und dann sagt er, wenn ich so mit den Fingern mache, nach 3 Minuten, dann ist er ein Kind mit 8 Jahren. Alles das hatte er erklärt, aber das hypnotisierte Kind hat es nicht mitgekriegt. Weil er hatte es ja öffentlich erzählt und er konnte alles erzählen, aber das hypnotisierte Kind hat es nicht mitgekriegt. Und das zeigt ja auch nur durch die Hypnose, kann man also auch das Bewusstsein von der physischen Ebene wegnehmen. So, das ist eigentlich nur so 6 ganz einfache Beispiele dafür. Es ist möglich, das Tagesbewusstsein auf der geistigen Ebene überzuführen. Und das ist es also eben mit der Schlaf. Also der Sinn ist also, dass das Nervensystem repariert werden soll. Und deshalb ist es also sehr wichtig, dass man ausreichend mit Schlaf bekommen. Man kann also sozusagen das Nervensystem beschädigen mit zu wenig Schlaf. Also wenn die Leute zu wenig Schlaf bekommen, dann ist das eigentlich ein Attentat oder ein Anschlag auf das Nervensystem. Und man hat ja auch schlimme Tierversuche gemacht. Also man hat die Tiere geweckt, wenn sie eingeschlafen. Und es zeigt sich zum Beispiel mit Katzen, also wenn sie nicht Schlaf bekommen hat während einer Woche, dann sterben sie ganz einfach. Also dann ist es ja tot. Und das ist auch schlimm. Aber eine Woche ohne Schlaf für diese armen Tiere, dann stirbt man ja. Persönlich habe ich auch einmal eine Freundin gehabt, sie hat so riesige Probleme gehabt, dass sie könnte nicht schlafen. Oder sie könnte höchstens 2 Stunden jeden Tag. Also sie war ja auf dem Weg zum Nervenzusammenbruch. Also ich weiß nur, wenn ich nur eine Nacht nicht gut geschlafen habe, dann ist es ja so schwierig den nächsten Tag. Also ich bin nicht mehr selbst den nächsten Tag. Und dann kann man sich ja vorstellen, wenn ein Mensch Tag nach Tag nach Tag nicht ausreichend mit Schlaf bekommt, also dann ist es so zerstörend für das Nervensystem. Und die Erklärung ist ja ganz einfach, also das Nervensystem muss während des Schlafes repariert werden. Und wenn das nicht repariert wird, dann ist es ja sehr, sehr schädlich. Wir haben ja viele Talente, das Atmen und Herzklopfen, das ist ja Instinkt, das geht alles automatisch. Und das ist ja auch ein großes Geschenk, dass wir haben einen natürlichen Schlaftalent, also vom Natur aus gesehen, dann haben wir ein ganz natürliches Schlaftalent. Aber man kann auch ein Attentat gegen dieses Schlaftalent ausüben. Und man kann sagen, also so einen Wecker zu haben, dieses Uhr, das ist eigentlich etwas Böses, auf einen Gesichtspunkt ausgesehen. Weil das natürlich ist also, wenn man ausreichend geschlafen hat, dann weckt man auch von selbst. Aber wenn man mit einem Wecker geweckt wird, dann wird man ja zu früh geweckt. Und das heißt, dann ist das Nervensystem nicht voll repariert. Und deshalb ist das eigentlich etwas Schlechtes. Und dann kann man sich daran gewöhnen. Aber dann gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, ich wecke auf um 6 Uhr jeden Tag ohne Wecker. Dann ist es ja kein Böses. Aber, sagt Martinus, das kann ja auch so eine Routine werden. Also zum Beispiel, man hat eine Arbeit und man muss immer da um 7 Uhr sein und man steht immer auf 6 Uhr auf. Das hat man Jahrzehnten gemacht. Dann geht es total automatisch. Es kann auch sonntags und feiertags, dann kann man nicht lange schlafen, weil es ist so eine Gewohnheit geworden, dass man bumm um 6 Uhr, das sagt Martinus, man kann auch so eine Gewohnheit bekommen, dass man weckt auf, ohne ausgeruht zu sein. Das gibt ja also solche Beispiele, weil man hat sich so daran gewöhnt mit der Wecker und nach einer gewissen Weile braucht man nicht einen Wecker, aber eigentlich ist ja es trotz alledem eine Funktion der Wecker, dass man weckt immer auf dieselbe Zeit. So, das bedeutet nicht notwendigerweise, wenn man so zu demselben Zeit, Jahr nach Jahr, aufweg, dass man ausgeruht ist. Und Martinus hat ja dieses Buch Beisetzung geschrieben und das ist ja eigentlich ein Buch über Liebe zum Mikrokosmos. Der meint ja, Organen sind Lebewesen, Zellen sind Lebewesen, Moleküle sind Lebewesen und deshalb meint Martinus, dass Kremierung ist nicht gut, also der Leichenverbrennung ist nicht gut. Und also die Idee ist, also wenn ich sterbe, dann stirbt die Organe und die Zellen. Deswegen ist ja kein Problem, den Körper zu verbrennen. Aber der könnte mit seinem kosmischen Bewusstsein sehen, dass es gibt noch lebende Mikrowesen im Leiche. Und die werden durch den Verbrennen sterben. Und deshalb hat Martinus als empfohlen, dass man das Leich nicht verbrennt, weil auch kleine Lebewesen hat die Recht zu leben. Aber in diesem Buch hat er viele über Liebe zum Mikrokosmos geschrieben. Und das heißt, dass wir haben ja auch als Zellen und kleiner, noch kleiner Mikroindividuen. Und die werden von unseren Gedanken beeinflusst. Und das heißt eigentlich, wenn man böse und negative Gedanken hat, dann praktiziert man nicht Liebe zum Mikrokosmos. Martinus spricht ja sehr viel davon, dass man soll Nächstenliebe praktizieren. Und das Gesetz des Lebens ist ja, zu Freude und Segen für alle anderen Lebewesen zu sein. Also das Endziel des Lebens, der Entwicklung, das ist ja Nächstenliebe zu praktizieren. Aber das Interessante mit der Kosmologie ist, dass Martinus hat den Nächstenbegriff sehr erweitert. Das heißt also, Nächstenliebe geht nicht nur um Menschen, das geht auch um Tieren. Und Martinus hat ja auch ein schönes kleines Buch geschrieben, das ist die ideale Nahrung. Das geht auch um Liebe zu den Tieren, aber das geht auch um Liebe zu Mikrokosmos. Eigentlich müsste man sagen, diese zwei Bücher, die ideale Nahrung und Beisetzung, das ist zwei Bücher über Liebe zu Mikrokosmos. Und da hat Martinus also das Nächstenbegriff so erweitert, dass wir sollten auch die Tiere lieben. Und deshalb empfehlen Martinus eine vegetarische Diät. Also man sollte auch nicht die Tiere töten. Und dann fügt er ja auch dazu, dass es ist nicht nur die Tiere, die getötet werden, aber auch die Organe und die Zellen in diesen Tieren, die getötet werden. So, Martinus erweitert also den Nächstenbegriff. Das ist nicht nur Menschen, auch nicht nur Tieren, sondern auch Mikrowesen. Und Martinus spricht ja, dass alles, was wir tun, das hat Konsequenzen. Er spricht von diesem Schicksalsgesetz. Jesus sagt ja auch, dass man soll nur das, was anderen antun, was man will, dass sie soll mir antun. Und er sagt ja auch, dass man soll ernten, wie man sät. Das ist ja mit anderen Worten eigentlich dem Karma-Gesetz und dem Schicksalsgesetz. Man muss also die Konsequenzen von seinen eigenen Handlungen tragen. Und dann, die meisten Leute, die wollen ja gerne glücklich und selig sein. Und dann sagt Martinus, man muss beobachten, dass es gibt drei Gebiete, wo wir Schicksal schaffen. Das ist in unserer Relation zu Menschen, das ist die Relation zu den Tieren und dann ist es in Relation zum Mikrokosmos. Es kann Menschen sein, die sind sehr liebevoll den Menschen gegenüber, aber trotz alledem sind sie krank oder deprimiert. Dann gibt es Menschen, sie sind sehr liebevoll Menschen und Tieren gegenüber, aber trotz alledem sind sie vielleicht auch deprimiert oder krank. Das heißt also, dann haben sie das dritte wichtige Gebiet übersehen. Wenn man total glücklich, harmonisch sein will und ohne Krankheiten leben will, dann muss man also die Nächstenliebe so weit praktizieren, dass es also auch zu Mikrokosmos rausgeht. Und da hat er auch sehr viel gesagt, dass die Gedanken hat ein großes Einfluss auf Mikrokosmos. Wenn man zum Beispiel böse wird, dann ist es Weltkrieg, dann ist es Explosion im Mikrokosmos. Das ist also nicht Nächstenliebe. Und das hat er auch im Zusammenhang mit dem Schlaf erklärt, dass das Nervensystem braucht mehr Reparation, wenn man also böse wird und ärgerlich und bitter und stolz und alle diese Negative. Das ist eigentlich auch ein Bruch gegen dem Gesetz der Nächstenliebe, weil dann ist man nicht liebevoll den kleinsten Mikroindividuen gegenüber. Und es ist ja sehr individuell, wie viel man schlafen soll. Und dann, aber Martinus sagt also, das hängt viel von den Gedankenklimaten ab. Also wenn man liebevolle und helle Gedanken hat, wenn man sich über das Leben freut und findet, also ist sehr gut und sowas, dann ist es nicht so eine große Belastung für das Nervensystem. Martinus selbst, der brauchte also nicht mehr als 4 oder 5 Stunden, mehr hat er also nicht geschlafen. Er ging so oft mit Mitternacht zu Bett und ist dann schon um 4 Uhr aufgestanden und hat dann weitergearbeitet. So, das kann individuell sein. Jedenfalls sieht es so aus, als Depression und lange Schlaf hört zusammen. Nun habe ich auch schon das besprochen im Vortrag über die unnatürliche Müdigkeit. Aber es gibt eine gewisse Müdigkeit, die kann man nicht mit Schlaf und Ausruhen überwinden. Und dann kann man das auch dazu kommen, dass man schläft 8, 10, 12, vielleicht 14 Stunden täglich, aber davon wird man noch deprimierter. Dann wird das Leben ja auch noch langweiliger. So, das ist auch nicht ein Ideal, sehr lange zu schlafen. No. Aber in diesem Buch Beisetzung, da hat Martinus also auch über Schlaf geschrieben. Und weshalb ist er in so ein Buch Beisetzung darauf eingegangen? Das ist, weil das ganze Buch geht also eigentlich um Liebe zu Mikrokosmos. Und dann ist es also ganz klar, man kann zu wenig schlafen. Das Problem ist ja oft, dass man geht zu spät ins Bett oder man einschläft, man schläft nicht ein sofort. Und deshalb ist es nicht ausreichend mit Zeit auszuruhen, bevor man zur Arbeit gehen soll. Und es kann ja auch so sein, dass es wird eine Gewohnheit. Martinus meint ja, dass es gibt eine Entwicklung und das heißt, dass wir haben also uns entwickelt durch die Reinkarnation. Also wir sind selbst also Pflanzen gewesen, wir sind Fischen gewesen und Affen. Also persönlich haben wir diese ganze Entwicklung mitgemacht. Und dann sagt Martinus, es gibt ja einen Grund dazu, weshalb ein Kind krank geboren wird. Also wie soll man erklären, dass der liebe Gott hat ein Kind krank erschaffen oder vielleicht gehandicapt? Wie kann man das logisch erklären, dass ein Kind... Dann sagt Martinus ganz einfach, wenn ein Kind mit Krankheiten geboren wird, ist es, weil das Kind hat also sich in einer fehlerhaften Art und Weise gelebt. Also er hat Lastern gehabt oder hat falsche, schlechte Gewohnheiten gehabt und das kann also Krankheiten erziehen. Und da würde ich ja nur ein einzelnes Beispiel, weil in einem Vortrag hat Martinus von Migräne gesprochen und das ist relevant in dieser Zusammenhang. Dann also Migräne, das ist sehr starke Kopfschmerzen. Ich habe jedenfalls von meinem eigenen Leben festgestellt, wenn ich zu viel Arbeit habe und wenn ich zu wenig schlafe. Es kann auch sein, ich habe so viel Arbeit, so viel Stress und dann habe ich eine Nacht schlecht geschlafen und mache weiter mit der Arbeit. Dann ist also sicher, dann kriege ich Kopfschmerzen. Und das zeigt ja jedenfalls für mich, dass es ist also ganz logisch, zu wenig Schlaf, zu viel Arbeit, zu viel Stress, dann gibt es also Kopfschmerzen. Aber das ist ja vorübergehend. Aber Martinus meint also, es gibt Leute, die hat sich so daran gewöhnt, das Nervensystem zu überbelasten. Sie denken vielleicht kaum daran. Also es gibt Leute, die sehen immer Fernsehen abends oder sitzen bei dem Computer und sowas. Und sie kommt immer zu spät ins Bett und steht auf zu derselben Zeit. Aber am Ende sind sie nicht daran bewusst. Also das ist so eine Gewohnheit geworden. Aber wenn man dann jeden Tag eigentlich so ein Attentat auf sein Nervensystem ausübt, dann kriegen sie oft Kopfschmerzen in diesem Leben. Aber dann kann das also mitgeboren werden, dass man hat eine ausgeprägte Tendenz zur Kopfschmerzen und Migräne. Also heutzutage, dann kann man doch anerkennen, dass die Lebensweise hat einen Einfluss über die Krankheiten. Heute sagt man jedenfalls, wenn man zu viel Alkohol trinkt, wenn man zu viel raucht und Süßigkeiten isst und zu fett isst, dann ist ein Risiko, dass man kriegt diesen Diabetes Typ 2 und dass man kriegt diese im Blutkreislauf, auch Blutkreislauf. Da kann man doch sehen, dass das Resultat von schlechten Lebensgewohnheiten, das ist Krankheit. Das hat man trotz alledem in einem Leben anerkannt, dass die Lebensweise eine Bedeutung hat. Dann führt Martinus das noch weiter, dass wenn man das wird weiterführt, aber auch eine positive Art und Weise. Alle Talente, die man in diesem Leben aufübt, dann wird man auch mit diesen Eigenschaften weitergeboren. Dann hat Martinus auch in diesem Buch Beisetzung darüber geschrieben, man kann also auch zu lange schlafen. Ich glaube eigentlich, das ist typisch ein Problem für deprimierten Leuten. Sie liegen zu lange im Bett. Aber das kenne ich auch von mich selbst. Also wenn es Sonntag hieß oder so, also nun werde ich heute nicht aufstehen, nun werde ich im Bett bleiben. Aber nach ein paar Stunden, dann habe ich ja Kopfschmerzen bekommen. Und das ist also auch nicht gut für das Nervensystem. Das Natürliche ist, das Beste Schlaf ist, wenn man ungestört in einem Zug schläft und auch faktisch, dass man die Träume nicht erinnern kann. Und wenn man dann aufwacht, dann sollte man sich am liebsten so wohlfühlen. Dann sagt man sich so selbst, ja, ich will jedenfalls nicht hier im Bett liegen bleiben, weil nun einen schönen Tag wartet. Da gibt ja ein schönes Abenteuer der kommenden Tag. Ich will sofort aufstehen und die spannenden Dinge erleben. Und man findet ja nicht, dass das Leben eine Bedrohung ist, sondern man findet ja, das Leben ist doch schön, das Leben ist ein Vorteil für mich, das Leben ist herrlich. Und dann geht man mit voller Energie aus dem Bett raus. Dann sollte ich auch ein bisschen über Träume sprechen. Martinus schreibt eigentlich nicht so viel über Träume. Aber es gibt also Hellträumen oder Klarträumen. Und das ist, dass wenn das Tagesbewusstsein geht auf der geistigen Ebene während des Nachts, dann kann man also da etwas in der geistigen Welt erleben. Und ab und zu mal kann man also das Material, reine Material aus dem geistigen Welt mit hier auf der physischen Ebene nehmen. Und das ist also Hellträumen oder Klarträumen. Und da kann man ja erleben, was zum Beispiel in der Vergangenheit passiert ist oder was jetzt passiert oder was in der Zukunft passieren will. Da gibt ja einige, die haben ja so Prophezeiungen gehabt, die haben große Visionen gehabt, die hat es geschrieben, es ist publiziert worden und dann hat es also eingeschlagen, das ist so passiert. Es kann auch sein, da gibt es ja mehrere Geschichten für, es kann eine Mutter sein, sie leben in den Vereinigten Staaten und der Sohn ist in Vietnam und dann ist er in hoher Lebensgefahr in Vietnam gewesen und in selben Nacht, also dann hat die Mutter davon geträumt. Also das, wie kann man sowas erklären? Und das meint Martino also ganz einfach, das ist ein Helltraum. Da hatten sie also das auf der geistigen Ebene erlebt und dann könnten sie also reiner geistiges Material auf der physischen Ebene überführen. Man spricht ja von gewissen Perioden mit geschwindiger Augenbewegung, also diese REM-Perioden auf Englisch, Rapid Eye Movement-Perioden. Aber Martinus meint, man erlebt ja alle 8 Stunden, also das Lebewesen erlebt ewig. Es ist unmöglich, ein Lebewesen kann nicht zu einem Schluss kommen, das erlebt immer etwas. Das Problem ist nur, dass wir kann die Erfahrungen oder die Erlebnisse nicht zur physischen Ebene überführen. Zurzeit ist unser Gedächtnis zu schlecht. Dann haben wir nicht die Kräfte, diese geistigen. Aber wir erleben also alle 8 Stunden. Aber was man Normalträume nennen, das ist eine Mischung von physischer Erinnerung und geistiges Material. Also das heißt also, Träume ist eigentlich ein Bastard. Also eine Mischung, also ein Bastard. Das heißt, das ist nicht rein, weil das ist also Material vom Tagesbewusstsein, die werden also mit Material von der geistigen Ebene gemischt und ab und zu mal werden also die Träume ganz schön chaotisch dadurch. Aber nun war es ja, ich glaube, speziell die Carl Gustav Jung und Freud und so was, sie hat ja versucht, so eine Wissenschaft über die Träume, aber Martinus weist ja auch hin auf das alte Ägypten. Da war ja auch Astrologie eine Wissenschaft und Träumdeutung war ja auch eine Wissenschaft. Ihr habt ja auch das von der Alten Testamente mit diesen 7 Kühen. Die waren sehr hungrig oder verhungert und dann war es 7 Kühen. Sie war sehr dick und dann, weil es Josef hieß, dann sollte er diese Träume für den Pharao deuten. Und dann hat er gesagt, ja, das bedeutet ja 7 gute Jahre und daher werden 7 schlechte Jahre kommen. Und dann hat er den Pharao viel geholfen. Und ich nenne es nur als Beispiel. Also das Martinus gibt es mit, man kann einen Traum wissenschaftlich machen, aber in der Entwicklung zur Vollkommenheit ist es nicht notwendig, dass alle sämtliche Menschen Träumwissenschaft studiert, aber man kann eine Wissenschaft daraus machen. Und viele Leute will ja gerne eine Selbsterkenntnis haben. Sie wollen etwas von sich selbst lernen oder verstehen. Und deshalb gehen sie dann zu dieser Traumdeutung. Und für viele Leute kann das auch positiv und gut sein. Das kann ja ein großer Vorteil. Man kann viel von sich selbst lernen. Aber notwendig ist es also nicht. Und ich habe mich ja besonders an die moderne Träumdeutung interessiert oder gehört, weil im modernen Traumdeutung ist es so, ein Traum ist ein Bild von mir. Das heißt, also mein ganzes Traumuniversum, das ist mein Universum. Also alle Personen in einem Traum, das ist Seiten in meinem Bewusstsein. Also es gibt vielleicht einen bösen Onkel in diesem Traum. Aber das bedeutet nur, ich habe auch so einen bösen Seite in meinem eigenen Bewusstsein. Dann ist der böse Onkel ein Symbol für meine eigene böse Tendenzen. Und dann gibt es vielleicht eine liebevolle Tante und dann ist sie ein Symbol für die liebevolle Seiten in meinem Bewusstsein. Also das finde ich ja ganz toll, also in diese Traumdeutung. Dann ist es eigentlich nicht fremde Menschen in meinem Traum, aber für mich stehen die Menschen für Aggression oder Liebe und sowas und dadurch werden sie also Symbolen. Das Normale in einem Traum ist ja, dass im Alltag hat man ein Problem. Und dann träumt von diesen Problemen, die werden also im Traum bearbeitet. Aber dann werden sie dann symbolisch dargestellt und mit geistigem Material, aber viele Leute können das deuten. Jedenfalls, also es gibt ja auch, was ich schon früher gesagt habe, das ist Helltraumen. Oder also dann, die sind ganz klar. Dann ist es ja eine Botschaft. aus der geistigen Welt oder so, so und so wird es passieren. Aber sonst die normalen Träume, das ist eigentlich ein Bild von mir selbst. Weil mein Bewusstsein, das ist ein Bild von mir. Das, man kann auch sagen, der Traum ist ein Spiegelbild von mir selbst. Und dann ist es ja so interessant, dass Martinus meint ja, dass wir gehen in die Schule, in der Schule des Lebens, dass das ganze Universum ist ein Lebewesen, das ist also Gott, unsere lebende Umgebung, das ist Gott. Also alles, was wir erlebt, das ist ja eigentlich Schicksal oder Karma. Und das heißt also, wenn ich einen bösen Mensch begegnet oder hat einen bösen Schicksal bekommen, dann ist es ja, weil ich habe selbst so eine böse Seite in meinem Bewusstsein und das muss bearbeitet werden. Und dann habe ich auch eine liebevolle Seite und dann werde ich vielleicht auch eine liebevolle Tante begegnen und sie hat etwas Liebevolles zu mir gegeben, weil ich habe auch eine liebevolle Seite. Und dann wird es ja so fantastisch, dass der äußere Welt wird ein Spiegelbild von mir selbst. Und dann ist es also, wenn man etwas von sich selbst verstehen will, man will Selbsterkenntnis haben, dann braucht man nicht zurück zum Unterbewusstsein zu greifen, man braucht nicht zu den Träumen zu greifen, weil wir sollen nur darüber, man soll sich im Klaren sein oder bewusst sein, dass die äußere Welt ist ein Spiegelbild von mir selbst, weil wir sind Menschen auf der Erde, wir sind in der physischen Welt und wir haben unserem Tagesbewusstsein auf der physischen Ebene. Deshalb sind die Wahrnehmungen am klarsten, am stärksten auf der physischen Ebene. Deshalb ist es ja viel besser, etwas über sich selbst zu erkennen in der äußeren physischen Welt, als im Unterbewusstsein zu suchen. Ich habe ja selbst diesen Beispiel von der Schule. Man stellt sich vor, es gibt zwei Schulklassen. Ich sitze hier in meiner Klasse, aber dann gibt es auch einen Unterricht im Klassraum nebenbei. Und dann kann ich ja hören, mein Lehrer hat einen Unterricht gegeben, aber dann höre ich, da war zwei, drei, vier Wörter nebenbei, die ich verstanden habe. Und dann versucht man etwas zu lernen von der Unterricht im Nachbarzimmer. Aber man lernt ja nicht so viel. Und das werde ich damit vergleichen. Man versucht, Material aus dem Unterbewusstsein rauszukriegen. Aber das ist beschwerlich. Genauso beschwerlich wie die Unterricht im Nebenzimmer zu folgen. Es ist ja viel einfacher, die Unterricht in die eigene Klassraum zu folgen. Das heißt, man kann viel mehr von sich selbst lernen, wenn man die äußere Welt studiert, weil das ist ein Spiegelbild für mich. Und das ist eigentlich, was ich sagen würde über das mit den Träumen. Sie werden vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil ich werde so nicht so viel über Traumdeutungen das sagen. Aber prinzipiell ist es ja interessant, dass die Wirklichkeit ist eigentlich ein Traum oder ein Traum ist eigentlich eine Wirklichkeit, weil den Traum und die Wirklichkeit druckt etwas auf von mich selbst. Was ich erlebe, ist ein Spiegelbild von mich selbst. Dann spielt es eigentlich keine Rolle, ob ich das in einem Traum erlebe oder ich das in einer Wirklichkeit. Weil was ich erlebe, das hat mit mich selbst zu tun und das ist ein Spiegelbild von mich. Und dann glaube ich, dann werde ich hier zu dem Tod übergehen. Und Martinus, ich finde, das ist so ein schönes Ausdruck. Er sagt, der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes. Weil also das ist so, wenn man einschläft und wenn man stirbt, dann geht man auf der geistigen Ebene aus. Und die Unterschied ist natürlicherweise ganz groß, weil den nächsten Morgen nach dem Schlaf wird man ja zurück in denselben Körper kommen. Und das ist also der große Unterschied zwischen Schlaf und Tod. Nach dem Tod wird man niemals in denselben Körper zurückkehren. Aber dann nach Martinus, dann können man also in einen neuen Körper zurückkehren. Also wenn es gibt einen sterbenden Mensch, kann man sagen, dann zieht der Seele sich ganz langsam aus dem Körper raus. Aber dann sagt Martinus also mit einer Befruchtung, also wenn die Samen geht zu einem Eizelle und ein Kind wird also so empfangen, dann ist es eigentlich den entgegengesetzten Prozess. Dann gibt es eine Seele, die wird also ganz eigentlich ganz allmählich der Foster, also Embryo, das Embryo überschatten und besetzen. So, das ist eigentlich nur den, also man kann sagen, das ist doch mystisch, dass eine Seele kann sich einen Körper ausziehen. Aber wie ist der Seele in der Körper reingekommen? Ja, der Seele ist ja in der Körper reingekommen während der Gravidität. So ganz allmählich während der Gravidität, dann hat der Geist eigentlich einen Körper besessen und besitzt, kontrolliert diesen Körper bis zum Tode. Es war auch einmal ein Argument für Reinkarnation. Ein Mann sagt, ja, also das mit Reinkarnation, ich finde, es ist schwieriger zu erklären, wie der Seele zum ersten Mal in einen Körper reingegangen ist. Ich finde, es ist viel einfacher, das den zweiten Mal zu erklären, weil der erste Mal ist eigentlich das größte Mirakel. Kann man das erklären, wie man überhaupt das erste Mal eine Seele in einen Körper reintun kann? Dann ist ja viel einfacher zu erklären, wie es vor sich geht dem zweiten Mal. Aber der Sinn des Todes und des Schlafes, das ist Ausruhen und das ist als auch Paradies. Und eigentlich ist das dasselbe. Abends ist man sehr müde und man ist satt vom Tage. Und wenn man sehr alt wird, dann ist man auch müde. Und da heißt es wohl auch auf Deutsch, man sind von Tage satt. Da gibt es so einen Ausdruck von Dänemark. Wenn man sehr alt ist, ist man satt von Tage. Man hat genug erlebt und man würde sich eigentlich gerne ausruhen. So, das ist also eigentlich ganz parallel. Und also der Aufenthalt auf der geistigen Ebene, das ist ja ein Paradies, also das ist so schön. Martinus sagt, das geht nicht zu übertreiben. Also, und er sagt, also das ist so selig und so schön auf der geistigen Ebene, dass das übertrifft alle erdenmenschlichen Fantasie und Vorstellung. Es geht überhaupt nicht zu verstehen, wie fantastisch und schön. Und er sagt, ihr könnt ja versuchen, das zu beschreiben, aber es geht nicht zu übertreiben. Und das geht also über alle Fantasie und Vorstellung. So, das ist also wirklich ein Paradies. Und Martinus vergleicht ja auch mit der Schule des Lebens. Das heißt also, wir gehen in Schule, dann gehen wir in Schule eines Jahr, dann haben wir während des Schuljahres viel gelernt und danach kommt die Ferien. Während der Ferien, da hat man nichts gelernt. Aber da kriegt man ja Sonne und Energie und Vitamine und Lebenslust und Lebenskraft. Und dann setzt man fort im zweiten Klasse. Und da lernt man aufs Neue etwas. Aber dann kommt eine lange Sommerferie und dann wird wieder Freude und Vitamine und alles ausgefüllt. Und dann kehrt man zurück zum dritten Klasse und vierten Klasse. Und so ist es ja auch. Dann hat man einen Tag fleißig gearbeitet, man ist müde, man hat sich ausgeruht und geschlafen. Und dann fängt man aufs Neue den nächsten Tag an. Dann ist man auch zwischen zwei Tage auf der geistigen Ebene gewesen und dann ist man auch im Paradies gewesen. Das heißt also Sommerferien und Schlaf und Tod, das ist dasselbe Prinzip. Das ist also, man soll Lebensfreude, Lebensmut, Lebenskraft haben und man kann sagen, dass die Lebensbatterien wird dadurch aufgeladen. So hat man ja auch aufladbare Batterien. Und das ist eigentlich dasselbe. Jeden Tag müssen wir auch die Batterien aufgeladen haben und das bekommen wir während des Schlafes. Aber im größeren Moment, dann muss ich also auch nach einem ganzen Leben dazu die Lebensbatterien aufgeladen haben. Und Martinus hat ja ein kleines Buch geschrieben, das ist Durch die Pforte des Todes. Und da hat er nicht alles beschrieben, was wir während des Todes erlebt, aber dann hat er sich darauf konzentriert, wie man auf der geistigen Ebene empfangen wird. Und dann hat er diesen Artikel in vier Teilen eingeteilt. Und das ist, wenn das Kind stirbt und wenn der Jugendliche stirbt und wenn man in seinem als reifer Mensch stirbt und dann im hohen Alter. Die sind vier. Und dann sagt er also, wenn man also als Kind stirbt, dann ist es ja fast keine Probleme, weil die Kinder erstens mal, sie sind ja gerade von der geistigen Welt gekommen. Und dann haben sie einen kleinen Ausflug zu der physischen Welt gemacht, so. Und da werden sie von Schutzgeistern empfangen und die können ja dann Märchen erzählen. Eigentlich ist dann die Welt der Kinder, das ist eigentlich eine Märchenwelt. Und dann werden sie also eigentlich von Abenteuerverfassern und Pädagogen und Leute, die Geschichten erzählen können, dann werden die Kinder da empfangen und man kann sagen, dann für sie gibt es fast keine Probleme. Das, so meint er auch mit Natur, Menschen und Tieren und sowas. Sie leben so in Harmonie mit der Natur und so automatisch und instinktiv. Da gibt es kaum Unbehagen in der geistigen Welt. Aber wenn man als Jugendlich stirbt, dann kann es viele Probleme geben, weil man kann ja im Krieg getötet werden. Man kann auch in irgendein Unglück mit dem Motorrad oder das Auto oder man kann einen Selbstmord verüben haben. Und dann ist es eigentlich so ein bisschen schlimmer. Man kann sagen, also so sagt Martinus, der Tod ist die größte Überraschung des Lebens. Weil das allererste, was man erlebt nach dem Tod, ist, dass man lebt. Und das, er meint ja fast auch, viele Materialisten, sie verstehen überhaupt nicht, dass sie gestorben sind. Weil, wenn man stirbt, dann stirbt der Körper. Und das heißt, die fünf Wahrnehmungsorgane, dann kann man nicht riechen und schmecken und hören und sehen und fühlen. Also das heißt, also wenn die physischen Wahrnehmungsorgane nicht länger funktioniert, dann fällt die physische Welt weg. Man kann nur der physischen Welt mit physischen Wahrnehmungsorganen erleben. Und wenn sie weg sind, wenn die Wahrnehmungsorgane weg sind, dann ist die physische Welt auch weg. Was blieb zurück? Die Gedanken. Das heißt, dann lebt man in die Gedankenwelt. Und die Gedanken hat sich überhaupt nicht verändert. Wenn ein Soldat, der hat vielleicht den Feind gestürmt und dann ist er während dieses Sturm getötet worden. Aber er versteht es nicht. Also auf der geistigen Ebene, dann setzt er fort mit dem Angriff. Er hat nicht verstanden, dass er gestorben ist. Und die Schutzgeister, sagen Martinus, können dann versuchen, diese Leute zu helfen. Die können zum Beispiel eine Rote Kreuz-Hospital machen oder eine Feldlazarette oder sie können sich als Krankenschwestern und Ärzten zeigen. Also und die Soldaten, die gestorben sind, die wundern sich ein bisschen. Was ist das? Ein Feldlazarett und Rote Kreuz und Ärzte und Krankenschwestern. Und sie fragen sich, was ist das? Bin ich krank geworden oder was? Das ist das beste Art und Weise, solche Menschen zu helfen. Und dann können sie ganz langsam darauf aufmerksam gemacht werden, dass die sind also tot. Aber in der Kirche spricht man ja von Fegefeuer. Und da meint man also, wenn man ein schlimmer Sünder gewesen ist, dann kommt der Teufel und dann gibt es Schwefel und Feuer und dann wird man gepeinigt und gefoltert. Martinus meint, es liegt was in diesem Begriff mit Fegefeuer. Aber die Ursache des Fegefeuers ist eigene Gedanken. Ja, er sagt jedenfalls, wenn man selbst glaubt, ich bin ein Sünder und wenn ich stirbt, dann werde ich also im Hölle diesem Feuer erleben. Dann sagt er, dann wird es tatsächlich auch so. Aber wenn man glaubt, ich werde zu Gott gehen und da sitzt Jesus und Engel und auf dem Thron und mit Gesang und Haben und alles, dann wird es auch so. Aber wenn ein Materialist oder so ein junger Mensch hat einen Selbstmord verübt, das heißt, dieser junge Mensch glaubt, nun ist das Problem vorüber, weil ich habe so viele Probleme, ich kann das nicht ertragen, ich muss etwas tun. Und dann hat der Junge ein Selbstmord verübt und glaubt, das ist die Lösung. Aber Martinus schon meint so im langen Laufe dann, das ist nicht die Lösung. Und dieses Mensch wird dann im nächsten Leben dieselbe Probleme begegnen. So, das ist keine Lösung. Aber es ist ein Vorteil mit der physischen Welt, weil hier gibt es schöne Blumen, es gibt Sonnenschein, ab und zu mal, und es gibt ja Menschen, die können lächeln und so. Das heißt, also, wenn ein Mensch deprimiert ist, kann eigentlich viel Licht ins Leben von seinem deprimierten Mensch kommen von der äußeren Welt, durch Licht und Natur und Sonnenschein und Menschen. Aber wenn man so einen Selbstmord verübt hat, dann gibt es keine äußere Welt. Man lebt in die eigenen Gedanken. Und wenn man dann deprimiert und traurig ist, dann lebt man eigentlich in einer grauen, schwarzen Welt. Und da kann man nicht Inspiration von der Außenwelt kommen. Martinus sagt, das kann Schutzengeln geben, die kann sich für diese Menschen zeigen und sagen, die wollen gerne helfen. Aber sie sind Materialisten, die glauben nichts daran. Also die werden ja so fast die Engel beschimpfen. Geht weg, ich will nicht mit dir sprechen und die wollen auch überhaupt nicht davon hören. Und das heißt, mit dieser Attitüde, dann können sie keine Hilfe bekommen. Dann, was soll man sagen, in Dänemark in der Schule, wenn man sich schlecht benommen hat, dann wird man so in die Ecke hingestellt, um sich zu schämen. Habt ihr so einen Ausdruck? Und das heißt, Martinus, da, also wenn das Kind dann da steht, dann wird es zu seiner eigenes Bewusstsein überlassen und dann kann man nachdenken. Und Martinus meint eigentlich auch so in Kinderziehung, ist es eigentlich gut, wenn ein Kind total außer sich selbst ist, wenn ein Kind total wütend ist, sagt Martinus, dann ist es eigentlich best, vielleicht nicht also in eine Ecke zu schämen, aber da kann man sagen, dann gehe ich in diesen Zimmer und dann kannst du hier bleiben. Weil die Lösung ist, dass das Kind wird zu seinem eigenen Bewusstsein überlassen. dann kannst das Kind selbst erleben, wie, was, dann lebt es ja in eine Welt von Bosheit und Ärger und sowas, und dann wird man wieder gut. Ab und zu mal muss man also die Zeit haben, das eigene Bewusstsein zu erleben. Und dann ist es halt auch, wenn man Selbstmörder ist, dann ist man sehr lang in diese schwarzen Gedanken rumgegangen, und dann kriegt man also eigentlich wie das Kind in der Ecke, man kriegt die Möglichkeit, nachzudenken. Und das, also Martinus sagt nicht Jahren, aber vielleicht kann man also dann da Monate, vielleicht ganz wenige Jahre, also in diesem Fegefeuer Sohne sein. Also das heißt, nicht äußere Peinigung, aber es kann schlimm genug sein, dass man überlassen ist, den ganzen Zeit nur negative und Gedanken, also in so ein Universum zu leben. Und zuletzt sagen sie so, was ist denn doch das? Bin ich gestorben und so und so? Und wenn, sofort, wenn sie sich für Schutzgeistern öffnen, dann können sie Hilfe bekommen. Und dann geht sie außer diese. Und diese, das heißt also, sie sind gestorben, sie sind in der geistigen Welt, aber sämtlicher Gedanken ist in der physischen Welt, weil sie denken nur über Probleme in der physischen Welt. So, das ist auch, was Martinus als Zwischenzone nennt. Also tatsächlich sind sie in der geistigen Welt, aber die Gedanken ist bei der physischen. Dann die nächste Stufe nach dem Tod, das ist also eine physische Paradieszone. Das heißt also dann, wenn es geht um die Tiere, dann hat man ja viel zu essen, und es geht um Indianern. Also was ist Paradies für die Indianern? Das ist ja die ewige Jagdmarken oder was man sagt. Also das, man hat also die Erlaubnis, solche schöne paradiesische Vorstellungen zu erleben. Martinus, ich weiß nicht weshalb, aber ab und zu nennt er ein Beispiel mit einem alten Paar, die lebten in der Stadt, und dann haben sie immer von einem schönen Haus auf dem Lande geträumt mit Stockrosen und so und so. Aber dann sagt er, wenn sie da sind und darauf denkt, dann steht das Haus da mit Stockrosen und alles. Aber wenn sie nicht mehr daran denkt, dann ist das Haus weg. Aber er sagt, das wollen sie niemals entdecken, weil jedes Mal, wenn sie an das Haus denkt, dann steht es da. Und wenn sie nicht daran, dann ist es weg. Also der geistigen Welt ist eine Welt der Gedanken. So, wenn man etwas, dann ist die Gedanken also den äußeren Welt geworden. Und also da kann ja auch werden, da gibt es vielleicht denen, für ihnen ist es ein Paradies im Harz oder im Alpen zu gehen. Da ist grün und mit kleinen Häuschen, und das ist ein Paradies. Dann kann man also nach dem Tode auch ein physisches Paradies erleben. Aber das heißt, man ist immer noch in der geistigen Ebene, aber die Gedanken ist immer noch erdgebunden. Aber dann, wenn man aus dieser Zwischenzone rausgeht, dann geht man in der reinen geistigen Welt. Und dann kann man tatsächlich neue Erlebnisse bekommen in der geistigen Welt. Wie wenn ich mache eine Reise nach Hawaii oder Afrika, dann kann ich wirklich in einem neuen Land etwas ganz Neues erleben. Und dann geht man also in die höheren geistigen Welten. Und da kann man also sehr viel erleben. Und da spricht Martinus ja von mehreren geistigen Welten. Er spricht ja vom wahren Menschenreich und das Weisheitsreich und die göttliche Welt und das Seligkeitsreich. Dann würde ich ja hier am Anfang besprechen, also zum ersten in der geistigen Welt geht man in wahren Menschenreich. Und da die dominierende Faktor, das ist die Liebe. Und da arbeitet man also mit Welterlösung oder mit Schutzengelarbeit. Und typisch, das ist ja ein Beispiel, Martinus hat es so oft erwähnt, es gibt eine Mutter, sie sind von 3 Kindern gestorben. Und dann kümmert sie sich und macht sich ja Sorgen um die Kinder. Und dann ist ja klar, sie können ja ganz einfach Schutzengel werden. Das ist keine Ausbildung, Martinus sagt, das ist nur eine Liebesfähigkeit, das geht automatisch. Also wenn man so eine Liebesbeziehung hat, dann kann man Schutzengel werden. Das heißt also auch Freunden und Eltern und andere Familienmitglieder, dann kann man. Aber er sagt, Martinus, das ist nur am Anfang des Aufenthaltes in der geistigen Welt. Wir sind ja ungefähr dieselbe Zeit in der geistigen Welt als auf der physischen Seite. Ich weiß nicht, aber man könnte sich ja vorstellen, dass man kann dann Schutzengel vielleicht, also das ist meine 15 Jahren, das weiß ich nicht, er hat nicht sowas gesagt, aber das Prinzip ist ja, am Anfang ist man auch mehr erdgebunden, und dann kann man sich auch um die Erde kümmern. Aber danach, also nach dieses Liebesregion, dem wahren Menschenreich, dann geht man im Weisheitsreich ein. Und das ist die Kulmination von Intelligenz und Logik. Und Martinus sagt, das ist ja die Schöpfungswerkstatt Gottes. Da werden also alle Pflanzenkörper und Tierkörper und das periodische System, also alles das ist ja Erfindungen. Also die Pflanzen, die schönen Blumen sind nicht von Zufälligkeiten entstanden. Da kann man eigentlich sagen, sie sind ja von Gott erschaffen. Martinus spricht ja davon, dass der physische Welt Gottes sekundäre Bewusstsein und der geistige Welt ist die primäre Bewusstsein Gottes. Und dann gibt es ja verschiedene Organe in Gottes Bewusstsein. Und da gibt es ja auch so ein Intelligenzorgan, ein schöpferisches Organ, ein Architektwerkstatt. Und da können wir auch in so einer Welt erleben. Und da, für mich ist das ein bisschen lustig. Martinus sagt, also Materialisten, die glauben ja nicht an Gott. Und die kann auch ein bisschen Fegefeuer bekommen, weil sie sind nicht so auf der geistigen. Aber wenn die Leute mit viel Intelligenz in Weisheitsreich reingehen, dann können sie sich da länger beschäftigen. Er erwähnt ja oft so Wissenschaftler, auch ein Archäologe, wenn ein Archäologe, ein Wissenschaftler kommt in Weisheitsreich, dann wollten sie ja mit ihrer Fakt weitermachen. Aber da in der geistigen Welt können die die Lösungen sehen. Und das ist ja auch sehr selig für ihn, dass sie können mathematische, archäologische Probleme lösen. Und Martinus macht dann, wenn sie dann zurück zu der Erde kehrt und inkarniert im nächsten Leben, dann wird er vielleicht wieder noch einmal ein Archäologe. Und dann steht er wieder beim Grabplatz mit einem Mysterium. Was ist das für ein Ding oder sowas? Aber dann plötzlich kriegt er so ein Heureka. Plötzlich, ich habe es. Plötzlich kommt die Idee zu ihm. Es kann sein, weil er hat es im Weisheitsreich schon erlebt. Und ihr kennt es vielleicht, ich kenne es speziell von meiner Schulzeit. Da habe ich Mathematikaufgaben gehabt und die habe ich nicht lösen. Und dann so war der Kreuzwörter zu lösen oder so kleine Aufgaben. Das hat mich sehr interessiert. Und oft habe ich dich nicht lösen können. Abends bin ich dann ins Bett gegangen. Aber morgens, plötzlich, dann habe ich die Lösung bekommen. Und das ist also, weil Martinus meint, es ist nicht nur während des Todes, dass man diesen Zyklus durch den geistigen Welt geht. Das ist also auch, weil man geht durch die geistige Welt während des Schlafes. Und das heißt also, während des Schlafes kommen wir auch zu den Weisheitsreich und können faktisch auch da Lösungen erleben. Und dann kommen wir auch zu der göttlichen Welt, und das ist die höchste Welt von allem. Man kann ja sagen, also das ist die Welt der Intuition, und das ist ja auch Gottes Geist oder der Heiligen Geist. Aber davon können wir Menschen nicht so viel erleben, weil man kann sich fragen, wie viel können wir in der geistigen Welt erleben? Das hängt von unseren eigenen Talenten und Fähigkeiten ab. Das hängt von unseren Wahrnehmungsorganen ab. Dann gibt es ja dieses lustige Exempel. Wir sind in einem Kunstmuseum und da gibt es ja Kunstkenner. Die können ja die schönen Gemälden genießen. Und die können ja stundenlang da gehen und die Gemälden. Aber dann nehmen wir einen Hund. Aber der Hund wird ja ganz schnell durch die Kunsthalle durchlaufen und hat ja fast nichts verstanden. Der hat nicht viel davon behalten. Das heißt also, wie viel man aus der geistigen Welt kriegen, hängt auch von der Begabung ab. Und dann ist es ja trotz alledem interessant, dass die Materialisten, die können ja also auch ganz schön viel speziell in diesem Weisheitsreich erleben. Aber die Natur der Intuition, das ist ja mehr so Fazite und Ganzheiten zu erleben. Und danach kommt das Seligkeitsreich. Und das ist ja ein Reich, wo man bekommt so ein Summary. Also da wird alles resumiert. Und da kann man also in diesen Welt, sagen wir Dinos, typisch vier Leben überschauen. Aber das Normale ist ja, dass am Anfang wird man das letzte Leben bearbeiten. Ihr habt vielleicht auch sehr oft davon gehört, dass es gibt diese Nahtodeserlebnisse. Dass sie war klinisch tot, aber dann waren sie also 3, 5, 10 Minuten tot und dann sind sie zurückgekehrt. Aber dann haben sie etwas erlebt. Und da gibt es so viele, die sagen, ich habe einen Engel getroffen oder Jesus getroffen und dann haben wir mein Leben durchgemacht. Und sie sagen oft, mein ganzes Leben ist also wie ein Film Revue passiert. Also das ist und das ist also, da hat man jedenfalls sehr viele Berichte darüber, dass man hat also sein eigenes Leben so durchgemacht, zusammen mit einem Engel, und hat gesehen, was habe ich gemacht und nicht, das ist ja eigentlich so eine Beurteilung. Also man hat es eine Evaluierung gemacht. Also man hat das so, und dann wird es ja nicht langweiliger, wenn man auch so eine Perspektive, dass man kann eigentlich so 3, 4 Leben zurück, dann gibt es nicht einen Schmerz mehr. Da kann man also Zusammenhänge sehen. Dann wurde ich so verheiratet und hatte diese Probleme, weil dann habe ich selbst in einem früheren Leben die Ursache so diese Probleme, und das ist so fantastisch. So ein Stück. Und dann wird man also ganz selig. Und dann gibt es also Menschen, verliebte Menschen, die haben dort also irgendeine Sexualität und das ist auch so mit Seligkeit verbunden und dann wird man dadurch angezogen und dann kann man dann wieder reinkarnieren und Martinus sagt es nicht so genau, aber so ungefähr ist man auf der geistigen Ebene dieselbe Zeit auf der physischen Ebene. Aber wie früher gesagt, Tieren und primitive Menschen, die gehen ganz schnell durch den geistigen Welt, weil sie haben nicht die Begabung, etwas in der geistigen Welt zu erleben. Und das heißt eigentlich, wenn wir weiter nach vorne in der Entwicklung kommen, dann können wir länger in der geistigen Welt bleiben, weil da haben wir dann gehen wir nicht durch die geistigen Welten wie ein Hund durch eine Kunstgalerie. So. Aber wenn man also jünger stirbt, dann geht es ja schneller. Ja, nun fange ich ja fast an mit diesem durch die Pforte des Todes und kam also zum jungen Menschen mit dem Fegenfeuer. Dann will ich nicht alles mitnehmen, aber ich würde gerne erwähnen, dass man kann also auch im reifen Alter sterben. Und da werde ich nur ein Ding mitnehmen. Das ist, wenn ein Mensch sehr egoistisch gelebt hat, das heißt also, das ist vielleicht ein Geschäftsmann und also er hat immer an sich selbst gedacht und hat immer daran gedacht, eigene Vorteile zu bekommen und viel Geld zu verdienen und sowas. Für so einen Mensch kann es schwieriger sein, harmonisch auf der geistigen Ebene zu gehen. Es gibt ja auch andere Menschen, sie sind sehr selbstlos, sie sind altruistisch, sie wollen anderen Menschen helfen. Sie sind eigentlich auf der Wellenlänge Gottes. Sie sind auf der Wellenlänge der geistigen Welt, weil sie wollen ja dienen und helfen. Und für solche Leute ist es einfach zu sterben. Und da gibt es ja kaum Fegefeuer. Und auch wenn man im Voraus geistig eingestellt ist und man weiß, es gibt einen geistigen Welt, es gibt einen Schutzengel und sowas, dann kann es ganz unproblematisch sein, zu sterben. Aber wenn man als Materialist stirbt, dann macht man weiter auf dieselbe Art und Weise. Das heißt also, auch wenn man im reifen Alter stirbt, dann gibt es vielleicht einen egoistischen Geschäftsmann. Er macht weiter. Aber was macht er auf der geistigen Ebene? Er macht weiter mit seinen egoistischen Geschäften. Und das kann vielleicht ein kleines Paradies am Anfang sein, aber das wird eine Hölle, weil der macht weiter mit diesen egoistischen Dingen. Und da kommt er nicht weiter auf der geistigen Ebene. Da kann man sich eigentlich auch, nun steht er wieder in der Ecke und muss sich schämen, weil er wird eigentlich zu seinen eigenen Gedanken überlassen und er kann nicht anders erleben. Er kann nicht etwas Liebevolles oder Licht oder Liebe erleben, weil sowas gibt nicht in sein eigenes Bewusstsein. Er muss also, er ist eigentlich in diesem Ecke zum Schämen und am Ende sagt er, was ist doch das? Ist das Hölle? Bin ich gestorben oder sowas? Und dann wendet er sich an die Schutzengel. Aber Martinus meint absolut, das Beste ist vom Altertum zu sterben. Und alles geht ja an Zyklus und wir haben ja das Tageskreislauf und es ist vielleicht einfacher zu verstehen mit dem Jahreskreislauf. Und der Winter oder dieses Jahreszeit jetzt vergleicht Martinus mit der Kindheit. Und nun kommt ja bald die Frühling, wo alles ja so, das fängt an zu wachsen. Das kann man ja mit der Jugendheit vergleichen. Und dann im Sommer, dann blüht ja alles und dann ist man ja in der reifen Alter und dann im Herbst, dann kann man die Früchte ernten und dann kann man die Resultaten sehen und sowas. Und das ist es. Eigentlich ist das ein bisschen unglücklich, als Kind zu sterben oder als Jugendlich zu sterben oder in der Blühe zu sterben. Eigentlich ist es ja best, dass man das ganze Kreislauf mitmacht. Also das ist ja, wie schon gesagt, mit dem Schlaf, ein normaler und rhythmischer Schlaf, das ist das Beste. Dann also, dass man regelmäßig ins Bett geht und regelmäßig aufsteht und einer Regelmäßigkeit, so ist das auch mit dem Tod und der Reinkarnation. Dann ist das Beste auch so ganz rhythmisch zu leben, so dass man den Zyklus fertig macht. Also eigentlich soll man sich nicht schon mittags im Bett liegen oder um 4 Uhr, als es ist. Man soll sich abends hinlegen und morgens. Und dann ist es ja schwierig, wenn man so gewisse Grenzen überschreitet, dann kommt es ein bisschen. Deshalb ist es eigentlich auch ein bisschen unglücklich, so diesen Rhythmus zu zerstören durch Selbstmord oder wenn man zu früh stirbt. Aber das wird ja auch so geregelt. Aber das Beste ist ja also vom Altertum zu sterben. Dann hat man den Lauf vollendet. Und dann ist man auch satt von Tage. Ich kam ja auf dem Lande und ab und zu haben wir da mit Halm und Stroh und sowas gearbeitet. Nun kommt es Regen, Wettervorhersage Regen und dann müssen wir arbeiten und arbeiten, um alles in Haus zu bekommen. Und ab und zu meine meine Armen und so was. Ich war so müde. Und das steht wirklich für mich so ein Paradies. Oh, wenn ich in Bett gehen könnte. Ich war so müde. Und das war also für mich reiner Paradies. Und das steht für mich als das beste Symbol. Wenn man sehr müde ist, dann ist es also Paradies, paradiesisch, sich auszuruhen zu können. Und so paradiesisch kann das auch sein, zu sterben. Also wenn man nicht von Krankheit stirbt oder von Unglücken, aber eigentlich von Altertum stirbt, dann ist es also sehr glücklich. Und dann wird man zuletzt, man hat so viel erlebt und ich wünsche nicht mehr zu erleben und man ist ganz damit zufrieden. Dann ist es sehr schön zu sterben. Und dann sagt Martinus, jeden Tag kann man sich im Sterben aufüben. Er hat jedenfalls empfohlen, jeden Tag vor dem Einschlafen, dass man eigentlich den Tag durchmachen sollte. Was habe ich heute erlebt? Und dann meint er ist sehr gut, dankbar zu sein. Alles, da habe ich ein schönes Essen gehabt, da habe ich schöne Blumen gesehen, da habe ich ein schönes Gesellschaft und das ist gut, dankbar für alle diese positive und schöne Dinge zu sein. Aber die Kulmination ist ja auch, wenn man sich für die unangenehmen Dinge bedankt. Dann war er unverschämt und er hat mich geschlagen, der hat mich belügen und da ist meine Feind und das ist der Teufel und alles das. Aber Martinus meint also, alles ist Karma, alles ist ein Unterricht. Dieser Unterricht wird mich in meiner Entwicklung helfen. Das heißt, man kann mit aller Logik sich bei den Feinden bedanken, man kann für den Feinden beten, man kann die Feinden verziehen, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie machen. Und dann kann man sich auch bei Gott bedanken für alles Angenehmes und für alles Unangenehmes. Und wenn man dann kann man zuletzt, also total, dann hat man eine Dankbarkeit und eine Freude ins Bewusstsein und dann kann man sehr einfach einschlafen. Das ist das allerbeste Schlafmittel. Das ist, die Menschen und Gott zu bedanken und man spürt, das gibt nichts Falsches im Leben. Alles ist sehr gut. Wenn man sich so täglich aufübt, dann sagt Martinus, dann kann man auch auf die richtige Art und Weise lernen zu sterben. Und das heißt auch im Altertum, wo man alles geerntet hat, es ist gesund, den ganzen Leben durchzumachen. Alles bis zurück zur Jugendheit und die Kindheit und das ganze Leben durchmachen. Und da kann man ja sich dankbar sein für alle schönen Erlebnisse, die man gehabt hat. Aber die Kulmination ist das, dann kann man sich auch bedanken für alle Schläge und alle Probleme und Krankheiten, weil man kann es in einem anderen Licht sehen. Und man kann sehen, das war unangenehm, aber diese Erfahrung habe ich heute. Diese Erfahrungen, man könnte eigentlich sagen, die Erfahrungen des Leides sind eigentlich die am wertvollsten. Und das heißt auch am Ende des Lebens, man hat keine Feinden, man ist total zufrieden, alles ist sehr gut. Und dann kann man dann einschlafen. Und dann werde ich nur damit aufhören, dass ich werde den letzten Teil durch die Pforte des Todes erwähnen. Und das geht also, wenn man von Altertum stirbt, dann macht Martinus einen Vergleich mit der Sonne. Und dann sagt er, also ein Sonnenuntergang kann ja so fabelhaft schön sein. Er sagt, kann mit Perlmutter und also violette, rote, schöne Farben, also wenn es Wolken gibt. Und das wird so schön und wunderbar. Und er sagt also, das zu sterben kann also so schön und wunderbar sein. Und er sagt ja also auch, es ist schön zu sterben, es ist wunderbar zu sterben, besonders wenn man krank ist oder alt ist, wenn der physische Körper, wenn das Werkzeug nicht länger arbeitet, dann ist es so schön und so wunderbar zu sterben. Und er sagt, wir werden empfangen von unseren Familienmitgliedern, vielleicht steht Vater und Mutter und Familienmitglieder und Freunden und sogar auch Freunden aus anderen Leben. Und das ist eine Feierlichkeit, diese Menschen zu treffen und zu begegnen. So, das ist also ein Wiedersehensfeier auf der geistigen Ebene. Man kann sagen, also das ist nicht so schlimm, aber Martinus sagt also, eigentlich ist es nicht, man hilft nicht den Verstorbenen durch viele Tränen und Trauer, weil man soll jedenfalls nicht man soll nicht weinen und trauern wegen der Verstorbenen, weil der Verstorbene ist ins Paradies gegangen. Der hat es gut. Aber dann können wir natürlich sagen, das ist schlecht für mich. Aber Martinus hat faktisch gesagt, wenn man zu lange weint und trauert, dann kann der Verstorbene eigentlich in der geistigen Welt nicht weitergehen. Weil wegen diesen Trauer wird der Verstorbene noch zu den Trauernden verknüpft. So, wenn man wirklich die Verstorbene helfen wollte, sollte man eigentlich für die Verstorbene beten. Und das hat Martinus jedenfalls gesagt. Wenn ein Selbstmörder oder wenn man ein materialistischer Mensch oder sowas stirbt, dann kann man für so einen Mensch beten. Man kann dafür beten, dass sie Kraft und Energie bekommt oder dass sie darauf aufmerksam wird, dass es gibt Schutzengel. Und man kann sich auch bedanken. Einige können ja vielleicht sagen, ja, leider habe ich mit diesem Menschen nicht versöhnt und ich habe ich nicht vergeben oder sowas. Aber es gibt faktisch immer noch die Möglichkeit, dass man kann die anderen vergeben und liebevolle Gedanken zuschicken und für sie beten. Und das wird also auch von diesen, darüber freuen sich die Verstorbenen sich. Und für mich ist es jedenfalls ein mentalhygienischer, guter Funktion. Man kann ja vielleicht gewisse Feindschaften gehabt haben, das ist nicht gelöst worden. Aber dann kann man also immer noch diese Menschen treffen. Und Martinus meint ja also, wir können zusammen mit den Verstorbenen sein während des Schlafes. Weil wir sind in der geistigen Leben, wenn wir schläft, und wir ist in der geistigen Leben, wenn wir tot sind. Und das habe ich doch ab und mal selbst erlebt, dass ich habe den Gefühl gehabt, ich war zusammen mit meinem Vater während des Schlafes. Und ich weiß, es gibt viele, viele Leute, die haben so ein Gefühl gehabt, dass sie ist zusammen mit dem Ehegatten und dem Vater und Mutter gewesen. Und das kann also ganz realistisch sein. Und es ist auch nicht so traurig, wenn ein Mensch stirbt. Man kann die Kommunikation fortsetzen. Und dann werde ich nur damit abschließen, dass Martinus sagt, wenn die Sonne unter die Horizont geht, dann wissen wir ja, dass die Sonne hört dann nicht mit auf, wird nicht aufhören zu existieren. Aber nun wird die Sonne auf andere Kontinenten schienen und leuchten. Und das meint er als auch, ein Mensch hört nicht damit auf zu existieren. Es ist nur der Körper, der Seele und das Ich, das lebt ja weiter und können dann auf anderen Kontinenten schienen und leuchten. Vielen Dank.